Heute ist Ostern. Halleluja. Und ich möchte gerne in lachende Gesichter schauen. Wenn das möglich wäre. Weil heute ist ein Tag zum Feiern. Es ist ein Tag zum Feiern. Es ist Ostersonntag. Warum? Weil Ostern bedeutet, dass Gott den Sieg errungen hat. Gott hat den Sieg errungen über Tod und Sünde. Amen. Das ist was Wunderbares. Das muss uns bewusst sein, was Ostern ist. Ostern ist nämlich viel mehr als Schokolade. Und viel mehr als Schokolade und Osterhasen und Ostereier. Und 4 Tage frei, wenn man Karfreitag mit dazu zählt. Und Familienfest von mir aus und Wanderungen oder sonst irgendwas. Ostern ist das Fundament unseres Glaubens. Das Ostern. Das ist für uns das wichtigste Fest im gesamten Kirchenjahr. Und 3 Dinge möchte ich heute mit uns anschauen. Nochmal darauf eingehen, weil das wirklich wichtig ist, dass das tief in unser Herz hineinkommt, dass wir das verstehen, warum Ostern so wichtig ist und was Ostern bedeutet. Dann möchte ich kurz darauf eingehen, weil es gibt ja viele Theorien, manche sind haarsträubend, andere sind wieder, muss man sich mit beschäftigen, ist denn Jesus wirklich auferstanden? Ja? Ist das Grab wirklich leer gewesen und ist die leibliche Auferstehung der einzig logische Grund, wieso das Grab leer war? Das möchte ich mit uns nochmal kurz anschauen und dann auch nochmal drüber nachdenken, wie, wenn du Jesus noch nicht im Herzen hast, wie du ein neues Leben mit Jesus beginnen kannst. Fangen wir an, warum Ostern so wichtig ist. Ostern und die Auferstehung, das ist das Herzstück. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Und 3 Dinge stechen an Ostern ganz besonders heraus. Das erste ist, dass die Auferstehung tatsächlich bestätigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und nicht nur ein schlauer Mensch, ein toller Lehrer, jemand, der eine Bewegung initiiert hat. Die Auferstehung bestätigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er Gott ist, dass er Schöpfer ist, wie wir im Kolosserbrief das lesen können, dass er Erlöser ist und natürlich auch Mensch. Aber vor allem Sohn Gottes. Und wir lesen das in Römer 1, Vers 4. Dort steht, es ist die Botschaft von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Als Mensch aus Fleisch und Blut ist er ein Nachkomme von König David. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde er von den Toten auferweckt. So bestätigte Gott ihn als seinen Sohn und verlieh ihm die Macht, die ihm gebührt. Weil wir Ostern feiern, weil Jesus auferstanden ist, können wir sicher sein, dass er nicht nur ein Mensch war, sondern Gottes Sohn. Das ist eine ganz wichtige Botschaft von Ostern. Die 2. wichtige Botschaft von Ostern ist, dass das Kreuz wirklich wirkt. Ich wiederhole das nochmal, damit dir das bewusst wird. Die Botschaft von Ostern ist, dass das Kreuz deine Sünden hinweggenommen hat. Die Auferstehung ist sozusagen die Quittung dafür, dass das Kreuz deine Sünden genommen hat. So wie wenn du in ein Geschäft gehst, du hast eine Rechnung, du bezahlst diese Rechnung und als Beweis dafür bekommst du eine Quittung. So sagst du, okay, du hast die Rechnung bezahlt. So ist die Auferstehung die Quittung dafür, dass das Kreuz wirkt. Dass unsere Sünden vergeben sind. Am Kreuz bezahlt Jesus für unsere Schuld. Und die Auferstehung ist sozusagen die Quittung, dass diese Zahlung angenommen wurde. Gott hat das angenommen. Er akzeptiert das. Er sagt, das ist es. Mehr braucht es nicht mehr. Und das können wir lesen in Römer 4, 25. Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Das ist die zweite große Botschaft an Ostern. Das Kreuz zählt. Sonst hätte Gott Jesus durch seinen Heiligen Geist nicht auferwecken müssen. Oder er hätte es nicht getan. Ich sage es ja nochmal ganz persönlich zu, was Ostern für dich bedeutet, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast. Du bist ohne Schuld. Du bist reingewaschen in Gottes Augen. Halleluja. Was ist das für eine Botschaft? Da kann man doch feiern. Da muss man feiern. Es geht gar nicht anders. Und die dritte wichtige Botschaft von Ostern ist, dass es Hoffnung über den Tod hinaus gibt. Das hier ist nicht alles. Das ist ein kleiner Teil. Das Große, das, wenn wir vor Gottes Thron stehen, werden wir sagen, was war das hier für einen Wimpernschlag, den wir hier mitgemacht haben. Ja? Das können wir gar nicht begreifen. Aber wenn wir dort stehen und im himmlischen Jerusalem sein werden, das alles sehen werden. Weil Jesus auferweckt wurde von Gott durch den Heiligen Geist, Römer 1,4, hat der Tod nicht das letzte Wort für uns. Das ist eine wunderbare Botschaft. Ostern bedeutet Zukunft. Hier ist es nicht, mit dem Tod ist es nicht vorbei. 1. Thessalonicher 4,14. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Was für eine wunderbare Botschaft ist das? Ostern. Und jetzt schauen wir uns mal an, als nächstes, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Ob wir das glauben können. Ich meine, man kann alle möglichen Dinge glauben, dass es Aliens gibt, dass Elvis noch lebt, dass man nicht auf dem Mond war. Man kann alles Mögliche glauben. Ja? Aber wichtig ist, dass man Dinge glaubt, weil man einen Zugang zu ihnen gefunden hat und nicht, weil das irgendjemand sagt und ich mache das mit. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich auch nochmal genau anschaut, wie wahrscheinlich ist es denn, dass das Grab wirklich leer war und dass die leibliche Auferstehung der Grund war, dass das Grab leer war. Und Paulus sagt das selber im 1. Korinther 15,14. Dort steht, wäre aber Christus nicht auferstanden. Er sagt das ganz deutlich, falls das nicht so wäre, ja, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Er sagt aber sofort im 1. Korinther 15,20, tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Und so können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Die ganze Predigt wäre leer, sagt Paulus. Alles, was über Jesus verkündigt wird, Vergebung, neues Leben, das, was ich gerade gesagt habe, Hoffnung, dass es nach dem Tod weitergeht, das wären alles nur schönes Gerede, das wäre religiöses Gerede. Das hätte überhaupt keinen Wert. Ja? Es wäre sinnlos, wie Paulus das sagt. Unser Glaube wäre nutzlos. Du könntest glauben, hoffen, beten. Es hätte null rettende Wirkung. Null. Weil der Glaube an einen Totenretter nichts bewirken kann. Das Kreuz wäre nur ein tragischer Tod, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Es wäre zutiefst traurig natürlich, aber es hätte keine Erlösung gebracht. Die Schuld wäre ungesühnt oder bleibt ungesohnt. Und die Verstorbenen in Jesus Christus wären allesamt verloren. Christen wären die elendesten Menschen, das haben wir auch schon gehört im 1. Korinther 15,19, wenn Jesus nicht auferstanden würde. Wir würden für was leiden, wir würden was verzichten, wir würden dienen, wir würden den Menschen Gutes erweisen, Liebe geben, was überhaupt nicht real ist. Aber Paulus sagt im Vers 20, tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Und so können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Und ich möchte jetzt über dieses Thema, wie können wir sicher sein, dass Jesus wirklich von den Toten auferweckt wurde, das möchte ich mit uns ein bisschen anschauen. Und es gibt drei Thesen, die, die Kritiker, die damit Schwierigkeiten haben, ins Feld führen oder die angeführt werden. Ja? Und das eine ist, dass sie sagen, Jesus hat nie im Grab gelegen. Der war da nie drin. Ja? Und deswegen kann er auch nicht auferstanden sein. Eine andere These ist, dass der Leichnam gestohlen wurde und deswegen das Grab leer war. Der ist gar nicht auferstanden. Das Grab war leer, aber der Leichnam wurde gestohlen. Und die letzte These, die ist letztlich absurd, aber sie gibt es trotzdem noch, ist, dass Jesus nur scheintot wacht. Er ist selber aufgewacht und deswegen war das Grab leer und er ist seinen Jüngern dann erschienen, wie das geschrieben wurde. Und die drei Sachen wollen wir uns anhand der Bibel einmal anschauen. Bevor wir damit beginnen, möchte ich aber noch grundsätzlich was zur Bibel sagen. Denn wir beziehen uns ja im Prinzip auf die biblischen Berichte, wenn wir das anschauen. Und die Bibel ist wirklich ein Buch, was unglaublich gut überliefert ist. Das, was wir heute lesen, das, was wir heute zitieren, das, was ich zeige, das wurde genau so vor Hunderten von Jahren aufgeschrieben. Es gibt über 5000 griechische Handschriften über die Bibel. Dazu Tausende in anderen Sprachen. Und kein anderer Text auf der Erde, den wir lesen. Wenn du heute im Gymnasium Faust liest oder was weiß ich, oder Shakespeare, da gibt es keine überlieferten Bibeln. Du gehst einfach davon aus, dass immer die nächste Druckvariante genauso ist wie die davor gedruckt wurde. Bei der Bibel kannst du die heutigen Texte mit den Texten vor 2000 Jahren vergleichen. Und die sind genau so. Das steht genau so da drin. Die ältesten Fragmente stammen aus dem 2. Jahrhundert und ganze Handschriften aus dem 3. und 4. Jahrhundert. Das ist absolut nah an den Originalen. Und heute, was du heute in der Bibel liest, wurde genauso vor 2000 Jahren geschrieben. Beim Alten Testament, da kannte man früher mittelalterliche Handschriften. Das waren so ziemlich gute Originale, die man hatten. Aber 1947 hat man die Qumran-Rollen gefunden. Das ist ein eigener Vortrag, wenn man sich das anschaut. Aber man hat dort die Jesaja-Rolle gesehen, die 200 vor Christus aufgeschrieben wurde und die ist identisch mit dem Original heute. Ja, absolut belegt. Das Weitere ist, dass die Berichte der Bibel historisch belegt sind. Es gibt ganz viele Quellen außerhalb der Bibel, zum Beispiel Jesu Kreuzigung, Jesu Geburt, wo römische Geschichtsschreiber, wo griechische Geschichtsschreiber diese Dinge in Literatur oder in Beschreibungen bestätigt haben. Ja, du kannst das nicht nur in der Bibel lesen, du findest das an ganz, ganz vielen Stellen außerhalb der Bibel, dass Jesus gelebt hat, dass er gekreuzigt wurde, was in Jerusalem los war. Und ganz viele Berichte aus der Bibel sind auch immer wieder archäologisch bestätigt worden. Viele Personen, viele Orte sind bestätigt worden. Pilatus, Herodes, verschiedene Statthalter, Städte wie Nazareth, Kapernaum, Ephesus und so weiter und so weiter. Und du kannst wirklich sagen, dass das, was in der Bibel steht, das ist wichtig, weil wir schauen uns jetzt gleich die Ostergeschichte an. Und es ist wichtig, dass du das, was wir da lesen, auch wirklich sagst, das stimmt. Weil wenn du schon ein Problem mit der Ostergeschichte hast oder mit dem, was in der Bibel drin steht, ja, dann brauchen wir nicht mehr weiter diskutieren. Ja? Weil dann sagst du, das ist alles Unsinn. Aber wenn du sagst, ja, da ist was dran und diesem Wort, dem glaube ich, weil das ist super belegt und das ist wirklich historisch, dann hat man eine wirkliche Chance, in einen guten Dialog zu treten. Und im Psalm 119, Vers 160 können wir lesen, jedes Wort, das du sagst, ist wahr. Was du, gerechter Gott, entschieden hast, gilt für immer und ewig. Und das trifft auf die Bibel zu. Jedes Wort, was wir in der Bibel lesen, ist wahr und es trifft zu. Und jetzt möchte ich mit uns mal anschauen die Ostergeschichte. Und lesen wir Matthäus 27, Verse 57 bis 66. Dort steht: Am Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa. Er hieß Josef und war ein Jünger von Jesus. Er ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Pilatus befahl, diese Bitte zu erfüllen. Jesus nahm den Toten, wickelte ihn in ein neues Leinentuch und legte ihn in eine unbenutzte Grabkammer, die er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Dann wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und die andere Maria blieben gegenüber vom Grab sitzen. Am nächsten Tag, es war der Sabbat, kamen die obersten Priester und die Pharisäer miteinander zu Pilatus und sagten: Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer einmal behauptet hat, 3 Tage nach meinem Tod werde ich von den Toten auferstehen. Lass darum das Grab bis zum 3. Tag bewachen, sonst stehlen seine Jünger noch den Leichnam und erzählen jedem, Jesus sei von den Toten auferstanden. Das aber wäre ein noch größerer Betrug. Ich will euch eine Wache geben, antwortete Pilatus. Geht und sichert das Grab, so gut ihr könnt. Da versiegelten sie den Stein, der den Eingang des Grabes verschloss, und stellten Wachposten auf. So ist es passiert. Das können wir lesen. Jesus ist gestorben. Er wurde ins Grab gelegt. Am nächsten Tag, am Samstag, kamen die Pharisäer zu Pilatus und sagten, wir brauchen eine Wache vor dem Grab. Das muss bewacht werden, damit er nicht gestohlen wird. Und dann wird eine Legende gebildet, dass der Jesus auferstanden ist. Und dann kriegen sie eine Wachmannschaft und dann wird das Grab bewacht. Und wir wollen uns jetzt anschauen, diese These, das sagt, okay, das Grab war leer, weil das wird ja beschrieben in der Bibel, aber das Grab war leer, weil Jesus dort in diesem Grab nie begraben wurde. Der wurde verscharrt oder wurde irgendwo anders hingebracht, aber der war nie in dem Grab drin. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was dagegen spricht. Erstens, dagegen spricht, dass das Grab ganz genau bekannt ist. Und zwar alle Evangelien nennen Josef von Arimathäa als den Mann, der Jesus begräbt. Ja, das ist ganz genau bekannt. Wir können das im Vers 60 lesen. In Markus 15, 42 bis 46 steht das auch. Und wenn jemand sagt, Jesus ist in diesem Grab begraben, genau in diesem Grab, diese namentliche Nennung des Grabes, das lädt ja geradezu ein, das zu überprüfen. Wenn das ein unbekanntes Grab ist, kannst du sagen, ja, der ist da begraben worden. Aber es wurde genau aufgeschrieben, wer das war und wo der begraben wurde. Und der Josef von Arimathäa, der war Mitglied des Hohen Rates. Das war nicht irgendjemand. Ja? Und der gibt sein Grab her. Dann wissen wir, dass Pilatus selbst den Leichnam freigegeben hat. Ja? Also Pilatus wunderte sich, dass Jesus schon tot war, weil normalerweise hat der Kreuzestod länger gedauert, als das war. Das war der schlimmste Tod, den man sich vorstellen konnte. Und Pilatus hat das selbst angeschaut. Der hat den Leichnam freigegeben, der hat ihn angeguckt, der hat ihn ja auch verurteilt vorher. Der wusste, wer das war und der wusste, dass Jesus tot war. Und er schenkte Josef den Leichnam. Er konnte ihn mitnehmen. Und das macht nur Sinn, wenn es wirklich einen Leichnam gab. Und wenn der auch irgendwo begraben werden sollte. Und wenn das auch Jesus war. Sonst hätte der Pilatus das ja nicht gemacht. Dann können wir lesen in Vers 61, Maria aus Magdala und die andere Maria blieben vor dem Grab sitzen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn diese 2 Frauen, wie es beschrieben wird, sich vor ein leeres Grab setzen, wo sie nicht wissen, wer da drin ist. Die wussten ganz genau, dass Jesus in diesem Grab begraben wurde. Und deswegen haben sie sich vor dieses Grab gesetzt und getrauert und gewartet. Die haben, man setzt sich ja nicht irgendwo hin und sagt dann, ja, ich trauere jetzt mal, ich weiß aber nicht, ob da Jesus drin ist oder ob der Tote da drin ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Die Frauen wussten ganz genau, wohin sie gehen. Und sie sehen die Beerdigung am 3. Tag kommen und gehen deswegen ganz bewusst dorthin. Außerdem wurde das Grab bewacht. Vers 65. Wer bewacht ein leeres Grab oder wo keiner drin steht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Warum soll man das tun? Macht gar keinen Sinn. Und das Grab wurde sogar noch versiegelt. Also ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Wahrscheinlich kein Kerzenwachs. Aber das wurde versiegelt, da wurde was dran gemacht, dass die bloß sicher waren, da hat keiner was berührt und da hat keiner was weggenommen. Ja? Und deswegen ist das absolut falsch, anzunehmen, Jesus wäre nicht begraben worden oder woanders begraben worden. Und als dann die Jünger kamen oder andere Leute kamen und sie kamen und den Stein weggerollt haben oder der Stein weggerollt war und das Grab war leer, das liegt daran, weil Jesus dort nicht begraben wurde. Es macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Schauen wir uns die 2. These an. Oder lesen wir erst nochmal Matthäus 28, 1 bis 15, weil das ist wichtig. Als der Sabbat vorüber war, also wir lesen jetzt weiter, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria früh morgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag. Der erste Tag der neuen Woche und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Wird sehr genau beschrieben, was passiert ist. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vor dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie. Fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Noch während die Frauen auf dem Weg waren, liefen einige der Wachsoldaten zu den obersten Priestern in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war. Diese berieten mit den führenden Männern des Volkes, was sie tun sollten. Schließlich gaben sie den Soldaten viel Geld und sagten zu ihnen, erzählt einfach, in der Nacht, als wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Auch versprachen sie ihnen, wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir mit ihm reden und dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Die Soldaten nahmen das Geld und hielten sich an die Anweisung. So hat sich diese Geschichte bei den Juden herumgesprochen und wird noch heute erzählt. Die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Deswegen war das Grab leer. Wie wahrscheinlich ist das? Das ist völlig unwahrscheinlich. Die Jünger waren Angsthasen. Das waren Angsthasen und keine Kämpfer. Johannes 20, 19. Dort steht, also am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Ja, die waren traumatisiert nach dem Tod von Jesus. Die waren ängstlich, die haben sich versteckt. Und diese Männer, die traumatisiert waren, die haben die Muffe und klauen den Leichnam. In der Nacht- und Nebelaktion? Nee, unwahrscheinlich. Dann hat eine römische Wache das Grab bewacht. Ich habe da mal so ein kleines Ding gemacht, eine römische Wache, das waren 4 Leute. Das war eine Wachmannschaft, 4 Leute. Aber die waren echt gut ausgebildet. Ja, man sieht das hier, die hatten ein Pilum, die hatten einen großen Schild, die hatten ein Schwert, so ein Kurzschwert, die waren geschützt mit Brustpanzer, die waren durchtrainierte Jungs. Ja, das war keine Karnevalstruppe, um das mal so zu sagen. Ja, und die Strafe für Wachvergehen im römischen Heer war der Tod. Also Wache schieben war ernst zu nehmen. Die wurden, wenn die ein Wachvergehen begangen haben, wenn die eingeschlafen sind, also wenn die ihren Job nicht gemacht haben, dann wurden die im Lager zu Tode geprügelt. Weil man gesagt hat, das geht überhaupt nicht. Du bringst deine Kameraden in Gefahr. Und das war eine der härtesten Bestrafungen, die Soldaten erleben mussten. Und die sind eingeschlafen? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Ja. Der Hohe Rat selbst besticht die Wachen, damit sie lügen. Das können wir auch lesen, ja, weil wir haben das eben gelesen, der Hohe Rat gibt den Geld. Wenn die Leiche geklaut worden wäre, ja, dann hätte die Wache gesagt, meine Güte, die Leiche ist geklaut worden. Ja, dann brauchst du ja nicht die Wachen bestechen, dass diese Geschichte erzählt wird, weil es ist ja passiert. Ja? Aber es ist ja das Gegenteil passiert, Jesus ist ja auferstanden, also mussten sie eine Geschichte erfinden. Nämlich, der Leichnam wurde geklaut oder wurde gestohlen. Und deswegen bezahlen sie Geld. Ja, das spricht auch völlig dagegen, dass die Jünger das gestohlen hätten, weil wenn es passiert wäre, wenn sie es wirklich gestohlen hätten, hätten sie es ja sagen können. Die Jünger hatten überhaupt kein Motiv, das zu tun. Die glaubten nämlich nicht an die Auferstehung. Anders als wir heute, haben die gesagt, es kann ja gar nicht sein. Die waren total traurig, die waren fix und fertig. Also warum sollen die sowas machen? Ja, warum sollen die, den Leichnam stehlen? Die waren traumatisiert. Und kein Apostel wäre später bereit gewesen, für eine Lüge zu sterben. Die haben viel auf sich genommen. Ja, die haben Demütigung auf sich genommen. Und wenn du so eine Schande begehst, wie das dann so zu faken im Prinzip, wie das heute heißt, dann bist du nicht bereit, dafür dein Leben einzusetzen. Ja? Und was auch ganz wichtig ist, die Jünger sind verändert. Aus Angst haben werden mutige Nachfolger. Und wenn die den Leichnam geklaut haben oder hätten, dann hätten die nicht so eine Wendung durchgemacht. Weil die Auferstehung hat sie dazu gebracht, zu erkennen, wer Gott ist und wer Jesus war. Und deswegen kann man nur sagen, also dass die, auch wenn die, der Hohe Rat dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass die Jünger den Leichnam geklaut haben und dass deswegen das Grab leer war, völlig abwegig, völlig unlogisch. Ja? Und dann das Dritte nochmal, das ist jetzt das ganz unlogisch, ja? Jesus war nur scheintot, aber ich sage es trotzdem nochmal, einfach der Vollständigkeit halber, Jesus war nur scheintot, er ist aufgewacht und aus dem Grab gegangen und deswegen war das Grab leer. Er ist nicht auferweckt worden vom Heiligen Geist, wie es in der Bibel steht, sondern er war schlichtweg nicht einfach tot. Da kann man nur sagen, eine römische Hinrichtung war professionell. Das meine ich nicht böse, ja, aber wenn die jemanden hingerichtet haben, dann haben die ihn hingerichtet. Die wussten genau, wie man jemanden sicher tötet. Und Pilatus gibt den Leichnam frei, vergessen wir das nicht. Der hat den Toten gesehen. Der wusste, dass er tot war. Und er hat den Leichnam erst freigegeben, nachdem der Hauptmann den Tod bestätigt hatte. Jesus war körperlich gar nicht in der Lage, sich zu befreien. Der hat so viel mitgemacht. Der wurde gegeißelt, der hatte einen Blutverlust, der wurde misshandelt. Er war erschöpft durch das stundenlange Hängen am Kreuz. Das war das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte. Das wäre nicht möglich gewesen. Das Grab war wie ein Gefängnis, der konnte nicht alleine raus. Ich habe mal hier so ein Bild genommen, wie so ein Grab aussah. Also das war so ein Stein, den hat man davor gerollt. Also das war nicht irgendwie eine Tür, wo man oder einen Code eingeben konnte. Dann geht die Tür auf und dann geht man raus. Das musste man wegrollen. Und das kannst du, das geht überhaupt gar nicht. Ja, das ist absurd. Ja, und ein halbtoter Jesus, der hätte Mitleid erweckt, keine Anbetung. Die Leute hätten sich nicht vor ihm niedergeworfen, hätten gesagt, Meister, sondern die hätten ihn gepflegt und hätten gesagt, wie siehst du denn aus? Ja, was, wir müssen dich schnellstens in Behandlung bringen. Ja, aber er war Gott, er hat gestrahlt, er war König. Ja, und das hätte keine Anbetung bekommen. Ja, und deswegen ist das schlichtweg falsch. Das ist einfach Unsinn. Ja? Und letztlich, wenn wir uns das anschauen, das Grab war leer. Nur das ist logisch und die leibliche Auferstehung erklärt, warum das Grab leer war. Es gibt nichts anderes. Ja? Gott hat Jesus Christus mit seinem Heiligen Geist von den Toten zum Leben auferweckt. Das ist die Wahrheit. Und das feiern wir an Ostern. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und wir haben durch ihn ewiges Leben, wenn wir daran glauben. Und das ist wichtig, wenn du noch nicht an Jesus Christus glaubst, wenn du diesen Retter und Heiland, den Sohn Gottes, noch nicht persönlich in deinem Leben kennengelernt hast, dann gibt es drei Schritte, um das zu tun. Der erste Schritt ist, dass du deine Sünden bekennst. Tief in deinem Herzen weißt du, dass wir mit unserem Leben, auch wenn es noch so gut nach außen aussieht, nicht vor Gott bestehen können. Im 1. Johannes 1,9 können wir lesen, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns vor allem Bösen reinigen. Das heißt, wenn du diese Beziehung zu Jesus Christus haben möchtest, dann geh ehrlich vor Gott und sag ihm, du bist Sünder und es tut dir leid. Mehr brauchst du nicht tun. Das zweite ist, dass du dann die Vergebung des Opfertods von Jesus Christus für dich persönlich in Anspruch nimmst. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Wenn du das in deinem Herzen anerkennst, so wie wir das eben gesehen haben, dass Jesus aus Liebe für dich am Kreuz gelitten hat und du sagst, ja, das nehme ich an, dann ist das der zweite Schritt. Und der dritte ist, dass du ihn aufnimmst in dein Leben und sagst, Ich möchte jetzt mit dir leben und so leben, wie du es sagst. Johannes 1,12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Drei ganz einfache Schritte, Jesus Christus als Herrn in deinem Leben anzunehmen. Und wenn du diese Nachricht jetzt hörst, wenn es dein Herz bewegt, dann tu es, schieb es nicht auf. Du kannst das im Stillen machen, du kannst das nachher machen, wir können beten dafür, was auch immer, aber schieb es nicht auf. Und denk dran, was Ostern ist. Ostern ist der Beweis dafür, dass all deine Sünden getilgt sind, weil Gott seinen einzigen Sohn als Opfer angenommen hat und das durch die Auferstehung bestätigt hat. Und ich möchte abschließen mit Johannes 20, Vers 30 und 31. Die Jünger erlebten, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch geschildert werden. Aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Amen.